Guten Morgen. Ich will mit euch heute über einen bzw. zwei Begriffe nachdenken, die zu den ganz Großen in der Bibel und damit des menschlichen Lebens gehören: Gerechtigkeit und Frieden. Der Begriff bzw. der Inhalt ist so vielfältig und so gewaltig, dass ich mir der Begrenztheit einer 20-Minuten-Predigt darüber sehr im Klaren bin. Große Menschen haben darüber gesprochen, zum Teil auch gepredigt. Martin Luther King, Richard von Weizsäcker, Nelson Mandela. Das sind Menschen, mit denen möchte ich mich nicht vergleichen. Das steht mir nicht zu. Und trotzdem will ich es wagen, weil Gerechtigkeit zur Bibel gehört, zur guten Nachricht Gottes für den Menschen. Und damit ist es mein Auftrag, als Prediger davon zu sprechen oder es zumindest zu versuchen. Ich möchte beten. Heiliger Gott, bitte rede du durch deinen guten Heiligen Geist, weil sonst alles umsonst geredet ist. Und bitte öffne unsere Ohren, die des Leibes und die des Herzens, damit wir verstehen, begreifen, erkennen, wer du bist, was du für uns möchtest und durch uns für diese Welt. Wir beten dich an im Namen Jesu. Amen. Mit dem Thema Gerechtigkeit kann man eigentlich sehr schnell ins Gespräch kommen. Vielleicht habt ihr es schon mal probiert. Nicht unbedingt ist ja gesagt, wollen wir mal über Gerechtigkeit reden? Vielleicht passiert das mal in eurem Leben. Mir ist es so noch nicht passiert. Man kann sich dabei richtig engagieren, richtig aufregen. Und jeder fühlt sich dann an irgendeiner Stelle als Experte und weiß Bescheid. Und er hat auch seine Beispiele für Ungerechtigkeit. Ich könnte zum Beispiel fragen, ist es gerecht, wenn 1% unserer Bevölkerung in Deutschland über 30% des Vermögens in unserem Land verfügen? Ist es gerecht, wenn ein guter Schüler jahrelang Wartezeit in Kauf nimmt, um zum Beispiel Jura zu studieren, und ein anderer Schüler mit schlechten Abi-Noten durch Losglück beim ersten Anlauf sofort einen Studienplatz bekommt? Ist es gerecht, dass die einen aufgrund des Wahnsinns von andersdenkenden Menschen ihre Heimat verlassen müssen und dass andere das Glück ihres Geburtslandes und den damit verbundenen Wohlstand ihrer Heimat nicht teilen wollen? Ist es gerecht, wenn bei gleicher Tätigkeit die einen Arbeiter den Tariflohn bekommen, die anderen aber durch Werksverträge deutlich weniger? Ist es gerecht? Und so weiter und so weiter. Ich bin sicher, jeder von euch könnte ganz viele Fragen stellen dazu. Ich glaube, wir Menschen sehnen uns nach Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit ist uralt. In der Bibel kommt es zum Beispiel beim Propheten Amos vor. Da heißt es, in Kapitel 5, es ströme aber das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Hier wird Sehnsucht deutlich. Bitte, Herr, lass doch Gerechtigkeit fließen. Lass diesen Bach nicht versiegen. Wie gesagt, wir fühlen uns sehr oft in Sachen Gerechtigkeit als Experten und reden kräftig mit. Und es fängt ja früh an. Bei uns zu Hause wird mindestens einmal die Woche auf die eine oder andere Weise von dem einen oder anderen unserer Söhne die Frage gestellt, ob diese oder jene Entscheidung zu ihren Gunsten oder Ungunsten denn gerecht sei. Immer wird der eine bevorzugt, der andere bekommt mehr, der andere durfte länger oder. Gestern waren Sabine und ich auf einem Seminar zum Thema Streitkultur. Drehte sich natürlich auch einiges um. Ehepaare sind immer sehr gute Beispiele, weil man da ganz eng miteinander lebt. Und Ehepaare können so ungerecht miteinander umgehen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir wohl bekennen, dass uns Gerechtigkeit sehr häufig, dass wir das auslegen und definieren nach unserem eigenen Gutdünken, unserer persönlich gefärbten Meinung darüber. Ganz deutlich wird es zum Beispiel dann, wenn die Gesetzeshüter, wenn die Polizei einschreiten muss. Den Begriff gibt es auch Bibelmarathon, aber ich rede jetzt vom Blitzmarathon. Schon mal gehört, Blitzmarathon? Ja, Deutschland oder in bestimmten Regionen. Genau, und da sind zum Beispiel die Ausreden der erwischten Geschwindigkeitssünder sehr interessant. Zum Beispiel, ich fahre so selten mit dem Wagen, ich kann mich gar nicht erinnern, dass der so schnell ist. Oder, also alles wahre Beispiel, ja. Das Auto ist so gut gerollt, deshalb konnte ich nicht bremsen, sagt der ältere Herr und sagte noch, er will sich beim Hersteller beschweren. Auf der A1 überholt ein 48-Jähriger ein Videofahrzeug der Polizei mit sehr hoher Geschwindigkeit. 204 km/h bei 100 erlaubten km/h. Die Erklärung des Fahrers, ich kam mit der Beschilderung nicht zurecht. Dabei weisen in drei Abständen nacheinander Schilder an dieser Stelle auf die Geschwindigkeitsbeschränkung hin. Und zu guter Letzt wurde einer zweimal hintereinander geblitzt, direkt sozusagen. Ein unbelehrbarer Autofahrer auf der A555, keine Ahnung, wo die liegt. Der Fahrer war zunächst mit 130 in einer Tempo-100-Strecke gemessen worden und etwa einen Kilometer nach dem ersten Blitzen erwischte ihn nochmal ein Radarwagen der Polizei, ebenfalls immer noch mit 130. Zweimal Bußgeld und Punkte in Flensburg. Recht ist in unseren Augen zunächst einmal das, was mir passt oder gefällt. Und das kann unter uns ja durchaus auseinanderdriften, nicht wahr? Was der eine von uns für richtig, gerecht hält, muss der andere gar nicht so sehen oder sieht es zumindest nicht so. Und selbst wenn alles klar zu sein scheint, wie bei der angeklagten Rechtsextremistin Beate Zschäpe, müssen menschliche Gerichte in einem Rechtsstaat wie unserem um Gerechtigkeit und angemessene Strafe ringen. Und das ist gut so. Und dann gibt es trotzdem auch die Erfahrung, dass Recht haben und Recht bekommen zwei völlig verschiedene Dinge sein können. Es ist nicht leicht mit der Gerechtigkeit in unserem Leben, in unserem Miteinander. Vielleicht zeigt das Ringen darum aber zumindest ein Gespür, einen Seismographen, so einen Ausschlag für Gerechtigkeit in uns, den wir mitbekommen haben, den wir in uns angelegt bekommen haben. Wir hungern zumindest nach Gerechtigkeit, wir hungern nach Frieden, weil Gerechtigkeit uns Frieden gibt. Beides hängt zusammen, beides bedingt sich gegenseitig. Kein Frieden ohne Gerechtigkeit und keine Gerechtigkeit ohne Frieden. Denkt mal drüber nach, vielleicht nicht jetzt, vielleicht später. In Liedern und Gedichten wird Frieden und Gerechtigkeit besungen und beschworen. Auch in Deutschland gab es ja bekannte Lieder. Zum Beispiel haben wir einmal damit den, wie heißt das, Europäischen Song Contest gewonnen. Wisst ihr noch, wie das Lied hieß? Ein bisschen Frieden mit Nicole. Nicht so mein Stil, aber hat gewonnen. Nicht ohne Grund nennt Jesus in seiner Bergpredigt auch diese beiden Bemühungen glücklich, glückselig, wer also nach Gerechtigkeit hungert und wer Frieden stiftet. Wir Menschen sehnen uns danach, im Kleinen wie im Großen. Und doch wissen wir nicht genau, wie wir das hinbekommen können. Wir meinen es meistens gut und machen es doch sehr oft schlecht. Wir wissen, ohne Regeln und Gesetze geht es nicht. Sie müssen sein, um zumindest das Chaos und die Willkür unter uns ein wenig einzudämmen und den Schwachen zu schützen, der nicht für sein Recht kämpfen kann, der nicht die Möglichkeit von Reichen, Starken oder was auch immer für Menschen hat, die ihm irgendwie über sind. Sind wir also dankbar für die Politiker, die um angemessene Gesetze ringen? Dankbar für Richter, Staatsanwälte und Polizei, die versuchen, die Umsetzung sicherzustellen? Ohne sie wäre alles noch viel schlimmer. Wer vor Gerichtsgebäuden steht, kann so oft oder manchmal auch diese Dame hier sehen. Wisst ihr, wie die heißt? Justitia, Gerechtigkeit. Ist ursprünglich eine Gestalt aus der griechischen Mythologie und die hat drei Merkmale. Die haben sich im Laufe der Jahrhunderte ein wenig verändert. Wir sehen sie hier mit Augenbinde, mit der Waagschale und dem Schwert. Wisst ihr, was diese Merkmale bedeuten sollen? Weiß jemand, was die Augenbinde zum Beispiel, wofür die steht? Unparteilichkeit, genau. Böse Zungen haben früher mal gesagt, für die Blindheit der Gesetzgeber und der Rechtsprechung. Nein, also inzwischen steht sie für die Unparteilichkeit. Ein Urteil ohne Ansehen der Person. Und die Waage, wofür steht die? Bitte? Für die Gerechtigkeit, ja, aber was ist hier gemeint? Mit der, sie ist ja die Dame Gerechtigkeit, aber was soll die Waage, was soll die symbolisieren? Bitte? Gleichheit. Ausgewogen. Es wird abgewogen, es soll geprüft werden. Ja, nicht einfach so, ach, heute habe ich Lust, schuldig. Sondern ich muss abwägen, was sind hier die Gründe, was sind die Motive, was ist das Recht und was ist eine angemessene Strafe. Es muss abgewogen werden, keine Willkür. Und das Schwert, wofür steht das Schwert? Bitte? Für Strafe, die sein kann, für ein angemessenes Urteil, das dann auch durchgesetzt werden muss. Sieht brachial aus irgendwie, aber es macht die Sache auch deutlich. Im Lauf der Jahrhunderte, wollen wir sagen, vielleicht auch Jahrtausende, hat sich doch aber eigentlich bewiesen, dass es eine Illusion ist, auf dem Weg durch das Schwert, durch Gewalt, für Gerechtigkeit, für dauerhaften Frieden zu sorgen, ihn sozusagen zu erzwingen. So ein Friede besteht dann im Grunde genommen nur so lange, wie jemand weggesperrt ist oder durch Angst eingeschüchtert ist. Justitia, die staatliche Rechtsprechung und Gewalt, kann und muss Chaos und Unrecht eindämmen, ja. Aber sie kann Gerechtigkeit und bleibenden Frieden, dafür kann sie nicht sorgen. Für einen gesicherten Frieden, für Gerechtigkeit zwischen uns Menschen kann diese Gerechtigkeit auf Dauer nicht sorgen. Und doch hat dieses Verständnis von Gerechtigkeit, dass sie durch Gewalt auch göttlicher und staatlicher aufzurichten und zu erhalten sei, viele Jahrhunderte lang hindurch das Verständnis von Gerechtigkeit auch in der Theologie bestimmt. Luther hat einmal von sich gesagt, ich lese vor, da drüben ist oft schwer zu sehen, was hier gezeigt wird. Wir arbeiten auch daran, dass irgendwann hier auch eine Leinwand hängt. Aber jetzt ist es halt noch so. Luther sagte, diese Worte, Gerecht und Gerechtigkeit, wirkten auf mein Gewissen wie ein Blitz. Hörte ich sie, so entsetzte ich mich. Wenn Gott gerecht ist, so wird er strafen. Doch Gott sei es gedankt, als ich einmal in diesem Turm und meiner Studierstube über diese Worte, der Gerechte lebt aus dem Glauben und die Gerechtigkeit Gottes nachsann, dachte ich alsbald, wenn wir als Gerechte aus dem Glauben leben sollen und wenn die Gerechtigkeit Gottes jedem, der glaubt, zum Heil gereichen soll, so wird sie nicht unser Verdienst, sondern die Barmherzigkeit Gottes sein. So wurde mein Geist aufgerichtet. Luther entdeckte etwas, das uns bibeltreuen Christen häufig viel zu selbstverständlich geworden ist. Er entdeckte eine andere Gerechtigkeit, eine bessere Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt, nur von ihm kommen kann und die uns als Geschenk angeboten wird, die wir geschenkt bekommen können. Das wird schon im Alten Testament deutlich, dass nur einer für Gerechtigkeit sorgen kann. Regne, Himmel, die Wolken sollen vor Gerechtigkeit überlaufen. Die Erde soll sich weit öffnen, damit sie Heil hervorbringe und gleichzeitig soll Gerechtigkeit wachsen. Ich, der Herr, werde es tun. Nachzulesen, Jesaja 45. Und im Neuen Testament spricht Paulus zum Beispiel davon, dass bleibende Gerechtigkeit nicht von uns Menschen abhängt. Ihr seid von Christus abgetrennt, schreibt er an die Galater, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Die bessere Gerechtigkeit müssen wir von Gott erwarten und erbitten. Wir können sie nicht machen, wir können sie nicht einfordern, wir können sie nicht verdienen. Wir können sie nur geschenkt bekommen und nur von Gott. Gott ist also der echte Experte für Recht und Gerechtigkeit, für bleibenden und tiefen Frieden. Noch ein Bibeltext aus Psalm 85. Ich will hören, was Gott, der Herr, zu sagen hat. Er verkündet Frieden seinem Volk, denen, die ihn lieben. Doch sollen sie nicht in alte Fehler zurückfallen. Eins ist sicher, er wird allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Seine Macht und Hoheit wird wieder in unserem Lande wohnen. Dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel herabblicken. Der Herr selbst wird uns mit vielen Gütern beschenken und unsere Felder werden reiche Ernte einbringen. Ja, Gerechtigkeit wird dem Herrn vorausgehen und ihm den Weg bahnen. Ich weiß nicht, wie viele unter uns schon Ungerechtigkeit erfahren haben, erlebt haben oder empfunden haben. Und vielleicht wirkt dann so ein Bild dieses Kusses hier als intimes Symbol, dass Dinge zusammenkommen, die für uns unmöglich auf Dauer zusammenzubringen sind. Gerechtigkeit und Frieden. Vielleicht wirkt dann so ein Bild sehr schmerzhaft. Löst Fragen aus. Wir müssen daran festhalten, der wahre Friede, der Shalom, die intakte Beziehung zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Gott, entsteht dadurch, dass Gott uns wieder zurechtbringt und uns wieder zurechtmacht. Zurechtbringt und zurechtmacht. Und in der Gemeinde soll das abgebildet werden. Wir sind sozusagen neue Staatsbürger in diesem Reich Gottes. Wir haben eine neue Nationalität bekommen. Und ein Christ kann die Möglichkeiten dieses neuen Staates, des Reiches Gottes, in Anspruch nehmen. Auch wenn das nicht immer gelingt, weil wir noch Teil einer gebrochenen Schöpfung sind und noch vieles an und in uns kaputt ist, erleben wir immer wieder, dass Gottes Handeln und Geist neues Vertrauen, neue Liebe zueinander entstehen lassen kann. Da kann Gerechtigkeit und Frieden als zartes Pflänzchen erlebt werden und kann weitergegeben werden, auch über die Grenzen einer Gemeinde hinaus. Wir sollen das nicht für uns behalten. Hier soll etwas in uns wachsen, darf in uns starten, was Jesus uns geschenkt hat, was er ermöglicht hat. Gottes Gerechtigkeit sieht so aus, dass er von sich aus die zerbrochene Beziehung heilt, seinen berechtigten Zorn über uns überwindet und sich aus freier Entscheidung in Güte und Treue uns zuwendet. Und diese geschenkte Gerechtigkeit, wir hören das vielleicht immer wieder hier von der Kanzel, aber so viele Menschen scheitern in ihrem praktischen Leben daran, es leben zu können, die Freude, den Sieg Jesu in ihrem Leben leben zu können, dass es immer wiederholt werden muss. Diese geschenkte Gerechtigkeit kann nun von uns Menschen durch das Vertrauen auf Jesus, durch den Glauben an sein stellvertretendes Leben, Sterben und Auferstehen ergriffen werden. Und dann darf ich dazugehören. Dann habe ich für mein Leben Gerechtigkeit bekommen. Dann darf ich gerecht sein, ohne in allem jetzt gerecht leben zu können. Ich bin lernender, wachsender. Das war dieses Bild in den alttestamentlichen Texten. Da wächst etwas. Es darf nun wachsen. Als Luther diese Gerechtigkeit erkannte und für uns dann die Reformation mit auslöste, mit vielen gleichen, in ähnlichen Jahren dieses Mittelalters, es gibt mehrere Reformatoren, Luther hier in Deutschland sehr prägend, auch weltweit natürlich. Als Luther diese Gerechtigkeit Gottes erkannte, sagte er, da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingegangen. Das befreit. Die Reformatoren erkannten neu, dass Gottes Gerechtigkeit in der Wiederherstellung der zerbrochenen Beziehung zu seinen Menschen besteht. Das ist das Fundament jeder Gerechtigkeit. In dem Gerechtmachen und Zurechtmachen des Menschen durch Gott selbst. Paulus hatte mit praktischen Fragen, die das aufgeworfen hat, damals zu tun. Zum Beispiel im Brief an die Epheser wird das deutlich. Da gab es zwei Lager in der Gemeinde zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen. Also die Juden, die Jesus als ihren Heiland angenommen hatten, und alle, die vorher keine Juden waren, Heiden in den Augen der Juden und Christen geworden waren, auch Jesus angenommen hatten. Die Heidenchristen waren dankbar, dass sie erlöst werden konnten, während die Judenchristen aufgrund all der Prägung durch die Jahrhunderte hindurch, in denen sie sich mehr oder weniger fernhalten sollten von Nichtjuden, schwer begreifen konnten, dass durch Jesus das Verständnis von Gottes Gerechtigkeit ein viel weiteres geworden war. Immer schon bei Gott auch gedacht und angelegt, immer schon. Aber Jesus hat es ganz deutlich gemacht. Christus ist unser Friede, schreibt Paulus, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Da gab es wirklich Feindschaft, Ablehnung, Ängste. Was machen die hier? Warum ist der hier mit beim Abendmahl? Warum soll ich jetzt mit dem zusammen beten? Vorgestern noch hieß es, mit dem soll ich keine Gemeinschaft haben. Das waren praktische Leben, Fragen des Alltags. In gewisser Weise ist es ähnlich, wenn wir Bürger mit Migrantenhintergrund oder Flüchtlinge mit anderer Hautfarbe, Sprache, Kleidung, Musik und Essensvorlieben begegnen. Fällt es da Unsicherheit? Fragen ganz anderer Art natürlich. Auch ich bin manchmal unsicher, wie das noch werden wird. Ob wir als Gesellschaft nun viele unserer Werte und kulturellen Errungenschaften nach und nach aufgeben müssen. Mein Gerechtigkeitsverständnis, mein Friedensverständnis ist vielleicht in Frage gestellt. Aber warum eigentlich solche Befürchtungen? Die Geschichte der Völker, die Geschichte dieser Welt ist immer auch eine Geschichte des Wechsels, der Veränderung. Und hat Gott da nicht immer schon drüber gestanden? Ohne sich von uns zurückzuziehen, ohne seine Ziele auch von Gerechtigkeit und Frieden aus dem Blick zu verlieren. Unser Abschnitt auf dem Zeitstreifen der Geschichte ist nur ein sehr, sehr kleiner. In erster Linie muss ich mich doch selbst fragen, wie lebe ich im Hier und Jetzt? Wem folge ich? Was hat Priorität? Frieden und Gerechtigkeit Gottes. Ihm will ich meine Sorgen, Bedenken zu Füßen legen, was noch werden mag. Wie werden meine Kinder diese Welt erleben und prägen? Ich will ihnen vorleben, Gerechtigkeit und Frieden Gottes sind möglich, haben in mir Gestalt gewonnen und dürfen durch uns auch immer mehr Gestalt gewinnen in dieser Welt. Bei all dem, was hindert, bei all dem, was der Gegenspieler immer wieder auch probiert und auch schafft in dieser Welt an Ungerechtigkeit aufzurichten. Aber nicht mein Verständnis von Frieden, zum Beispiel meine Bequemlichkeit, nicht mein Verständnis von Gerechtigkeit, zum Beispiel, dass ich so viel Geld habe, dass ich mir alles leisten kann, was ich will, nicht das soll gelten, nicht das soll mich bestimmen, sondern Gottes Gerechtigkeit und Frieden. Unser gesamtes Strafrechtssystem schafft es nicht, Beziehungen wiederherzustellen, besonders auch, weil unser selbstdefiniertes Recht meist von dem ausgeht, was mir meiner Meinung nach zusteht. Ein Zurücktreten ist da nicht unbedingt vorgesehen, auch wenn es natürlich sowas gibt wie außergerichtliche Einigungen. Am Anfang fragte ich, ist es denn gerecht, das? Und viele haben vielleicht solche Fragen, könnten sie stellen. Aber haben wir denn vergessen, was mit uns, die wir in Gottes Augen alle seinem göttlichen Recht an dem vorbeileben, passieren würde, wenn Gott auf dem Recht bestehen würde? Ist es gerecht, dass ich euch annehme? Wenn er nicht seine Gerechtigkeit für uns zum Maßstab machen würde? Nein, in unseren Augen wäre das nicht gerecht, dass Gott uns annimmt. und ist es nicht gerecht, weil wir dann nur auf das Recht schauen. Aber Gott ist größer. Und bei Gott verbinden sich Gerechtigkeit und Liebe, so dass seine Heiligkeit, seine Ehre niemals in Frage gestellt werden. Die Strafe liegt auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja sagt das viele Jahrhunderte bevor Jesus, der Messias, Gestalt angenommen hat, Mensch geworden ist und all das durchlitten und durchlebt hat. Und damit ankündigt, den kommenden Erlöser, den Messias Jesus, als den Gerechtmacher und den Friedensstifter, einer bleibenden Gerechtigkeit, eines bleibenden Friedens. Nein, hier in vielem noch nicht, nur beginnend. Und manchmal gibt es Auswirkungen. Ich trete mal kurz zurück, dass ihr es da hinten auch sehen könnt. Manchmal gibt es greifbare Momente von Gerechtigkeit und Frieden, die du vielleicht auch schon erlebt hast, durch dein Leben, in deinem Leben, durch dich vielleicht ausgelöst oder du warst Nutznießer, dass jemand diesen Frieden, diese Gerechtigkeit dir vorgelebt hat oder für dich gelebt hat und du Nutznießer davon sein konntest. Anfang des letzten Jahrhunderts standen Argentinien und Chile wegen heftiger Grenzstreitigkeiten vor einem Krieg. Die Waffen waren bereit, die Kanonen aufgestellt, die Soldaten aufmarschiert. Und da gelang es dann besonnenen Menschen aus beiden Ländern, den Krieg zu verhindern. Und 1902 wurde ein Friedensvertrag abgeschlossen. Und dann hat man begonnen, aus den aufgestellten Kanonen, die wollte man nämlich auch nicht wieder runter transportieren, weil es dort auf 4000 Meter Höhe ziemlich anstrengend war, die überhaupt hochzubringen, hat man ein riesiges Standbild aus den aufgefahrenen Kanonen gegossen. Cristo Redentor de los Andes. Ich bin kein Spanier, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Übersetzt: Christus Erlöser der Anden. Christus Erlöser der Anden. Die Christusstatue hält in der einen Hand das Kreuz und die andere Hand streckt er segnend über die Völker. Und der Sockel des Standbildes trägt die Inschrift: Er sollen die Berge der Anden in Staub zerfallen, als dass die Völker von Argentinien und Chile den Frieden brechen, den sie zu Füßen ihres Erlösers zwischen sich aufgerichtet haben. Das ist ein tolles Bild. Und immer dran denken, es war nicht nur ein Bild, es war tatsächlich ein Bild, etwas, was stattgefunden hat, wo Gerechtigkeit Gottes gesiegt hat, Frieden gestiftet worden ist. Christus ist der Friedefürst. Er hat uns Frieden mit Gott geschenkt und zu Friedensstiftern beauftragt. Er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht, damit wir, eigentlich ungerecht, die Strafe nicht tragen müssen. Wir würden sie auch gar nicht ertragen können. Und damit können wir Bürger eines neuen Reiches, gerecht an dieser ungerechten Welt, leben lernen. Die Welt ist voll Ungerechtigkeit. Manchmal sogar unter uns und durch uns. Am Sonntag beim Fußballspielen haben Finn und ich gehört, dass einer von den Sportskameraden dort erzählte, dass die Schwester eines anderen letzte Woche in Berlin überfahren wurde und seitdem im Koma liegt. Ist daran irgendwas gerecht? Es gibt so vieles, über das wir verzweifeln könnten und manchmal auch tun. Die Gerechtigkeit Gottes will uns aber befreien von Angst, Gott nicht gerecht werden zu können. Auch von der Angst, mit meinen Zweifeln nicht bestehen zu können. Die Gerechtigkeit Gottes möchte uns befreien von der Last, alles gerade biegen zu müssen, immer für Harmonisierung sorgen zu müssen, für Gerechtigkeit in dieser Welt sorgen zu müssen. Wir können das nicht, aber Gott kann das. Und er wird das tun, eines Tages ganz. Aber bis dahin lasst uns bitten und flehen und am Thron Gottes rütteln. In unserer Ohnmacht, in unserem Zorn über empfundenes oder erlebtes Unrecht, aber auch in Reue und Buße über selbst gelebte Ungerechtigkeit. Und lasst uns bitten und flehen, dass Frieden und Gerechtigkeit vom Himmel kommen und sich immer wieder unter uns auch küssen und wunderbar erlebbar werden. Bei uns im Land, bei uns in deinem eigenen Leben und dann auch durch unser Leben für andere. Darum lasst uns bitten und flehen. Amen.